Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Haben Sie schon einmal von Herzohren gehört? Das sind beutelartige Ausstülpungen der Gefäßwände in den Herzvorhöfen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es, zum Beispiel bei Vorhofflimmern und einer erhöhten Schlaganfallgefahr, notwendig werden, ein Vorhofohr zu verschließen. Wie der Eingriff abläuft und was er bringt, darüber spreche ich mit Professor Wolfgang Schöls. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Elektrophysiologie im Herzzentrum Duisburg des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Professor Schöls, sind denn die Vorhofohren eine Laune der Natur oder haben sie im gesunden Zustand auch eine Funktion?
Also die Herzohren haben sicher keine kosmetische Funktion. Es sind Ausstülpungen der Vorhofwand. Die Vorhöfe, das sind ja die Vorkammern. Es gibt einen rechten Herzvorhof vor der rechten Herzkammer, einen linken Vorhof vor der linken Herzkammer. Und diese Vorhofkörper hat gewisse Ausstülpungen, die möglicherweise eine Reservoirfunktion haben. So ganz genau weiß man das nicht. Und diese Ausstülpungen nennt man eben Herzohren, es gibt das linke und das rechte Herzohr.
Ich habe ja die Stichworte Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko schon genannt. Was haben denn diese mit den Vorhofohren zu tun?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vorhofflimmern geht ja unter bestimmten Umständen mit einem deutlich erhöhten Schlaganfallrisiko einher. Man stellt sich vor, dass der Herzvorhof, wenn er flimmert, zwar elektrisch hyperaktiv ist, sich aber mechanisch praktisch nicht bewegt. Dann fließt das Blut gewissermaßen passiv durch den Körper des Vorhofes in die Herzkammern. Aber in diesen Blindsäcken, in den Herzohren, da steht dann das Blut gewissermaßen. Und wenn das Blut steht, dann gerinnt es. Und deshalb können sich während des Vorhofflimmerns Gerinnsel in den Vorhofohren bilden. Und diese Gerinnsel können sich dann gewissermaßen auf den Weg machen, aus dem Vorhofohr in den Vorhofkörper, dann in die Herzkammer. Und von dort wird dann Blut mit diesem Gerinnsel gepumpt und der gerade Weg aus der linken Herzkammer nach oben gewissermaßen ist ins Gehirn. Und dann hätte man einen Schlaganfall.
Ich habe gelesen, dass sich mögliche Gerinnsel vorwiegend im linken Herzvorhof bzw. Herzohr bilden. Warum ist das so?
Ja, auch das ist nicht so ganz klar. Die Anatomie des linken Vorhofes ist etwas anders als die des rechten. Und es ist aber auch gar nicht ausgeschlossen, dass sich unter Umständen auch Gerinnsel im rechten Vorhofohr bilden könnten. Würde aber ein Gerinnsel im rechten Vorhofohr entstehen, dann könnte das von dort ja nur in die rechte Herzkammer, die pumpt das Blut in die Lunge und dort würde dann das Gerinnsel stecken bleiben und eine Lungenembolie verursachen. Wenn das kleine Embolien sind, dann merkt man die möglicherweise gar nicht. Unsere Lunge enthält Substanzen, die Gerinnsel auflösen können, möglicherweise, weil wir häufiger kleine Lungenembolien haben. Und deshalb schenkt man dem rechten Vorhofohr gar nicht solche Beachtung. Im linken Vorhofohr, wie gesagt, wenn dort Gerinnsel entstehen, deren Weg wäre ja linker Vorhof, linke Herzkammer und dann vorzugsweise ins Gehirn. Und im Gehirn ist auch eine kleine Embolie, ein kleiner Gefäßverschluss durch ein Gerinnsel mit schwerwiegenderen Folgen verbunden, nämlich einem Schlaganfall.
Welche Untersuchungen sind denn notwendig, um festzustellen, ob die Vorhofohren möglicherweise eine Gefahr darstellen?
Ja, grundsätzlich stellen die Vorhofohren, wenn man so will, schon die wesentliche Keimzelle der Schlaganfälle beim Vorhofflimmern dar. Grundsätzlich hat ein Patient mit Vorhofflimmern dann, wenn er weitere Risikofaktoren hat, wie zum Beispiel einen Bluthochdruck, ein Lebensalter über 65, eine Herzschwäche, eine Zuckerkrankheit, eine Gefäßerkrankung, vorausgegangene Schlaganfälle, dann hat dieser Patient ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Der Mechanismus dieser Schlaganfallentstehung ist so wie eben geschildert. Nur normalerweise empfiehlt man dann zur Vermeidung von Schlaganfällen eine dauerhafte Blutverdünnung. Das ist die Standardtherapie. Und wenn das konsequent gemacht wird, dann kann man das Schlaganfallrisiko um circa 80% reduzieren und dann ist man nicht mehr weit weg vom Grundrisiko eines jeden, auch unbehandelten Nicht-Vorhofflimmerers. Es gibt nun aber auch Menschen, bei denen ist die Blutverdünnung nicht machbar. Zum Beispiel, weil sie Blutungsquellen im Körper haben, die wir nicht ausschalten können. Kleine Blutschwämmchen im Dünndarm zum Beispiel. Oder Patienten, die nicht imstande sind, verlässlich ihre Blutverdünner einzunehmen. Das sind mögliche Kollektive, bei denen man dann eben über einen Vorhofohrverschluss nachdenkt.
Wie läuft denn der Eingriff ab, um ein Vorhofohr zu verschließen?
Das ist ein Kathetereingriff von der Leiste aus, üblicherweise von der rechten Leiste aus. Dieser Eingriff wird in Narkose oder Sedierung gemacht, also der Patient schläft mehr oder weniger, weil man gleichzeitig neben dem Katheter auch eine Ultraschallsonde über die Speiseröhre einführen muss, ein sogenanntes Schluckecho. Und dann wird eben von der Leiste aus ein Katheter zunächst in den rechten Vorhof vorgebracht, dann wird die Scheidewand zwischen dem rechten und dem linken Vorhof unter Schluckechokontrolle punktiert, dann landet man mit dem Katheter im linken Herzvorhof und dann wird dieses Vorhofohr zunächst mit Kontrastmittel dargestellt, dann kann man das noch mal schön sehen. Vorhofohren können ganz unterschiedliche Formen haben, so segelförmig oder wie ein Blumenkohl oder. Dann wird das ausgemessen, die Größe dieses Vorhofohrs. Und aufgrund dieser Messungen wird dann die Größe des Schirmchens gewählt. Dieser ja, Schirmchen oder Pfropfen, ich sage den Patienten manchmal wie so ein Sektkorken, den wir da reinstecken. Dieses Verschlusssystem, das besteht aus einem Metallgeflecht, aus Nitinol. Und dieses Metallgeflecht, das kann man beliebig quetschen, verformen, in die Länge ziehen. Es nimmt aber immer wieder die Ursprungsform an. Und weil Sie das in die Länge ziehen können, passt es in den Katheter hinein. Sie schrauben dieses System an eine Haltevorrichtung und dann schieben Sie durch den Katheter dieses System vor bis zum linken Herzohr. Dort kommt es aus dem Katheter heraus. Vorne an der Katheterspitze hat das zunächst so eine kugelige Form, damit es möglichst atraumatisch ist, keine Verletzungsgefahr bedingt. Und dann platziert man diesen Tropfen, wenn man so will, nach bestimmten Regeln tief im Vorhofohr. Der Körper dieses Schirmchens, nennen wir das mal so, verankert sich im Vorhofohr. Und dann ist da eine Scheibe, die den Körper des Vorhofes vom Rest des Vorhofohres komplett abschirmt. Und wenn das Schirmchen einmal da sitzt, dann überzeugt man sich im Schluckecho von der korrekten Positionierung, macht auch nochmal so einen kleinen Zugtest, stellt sicher, dass das fest verankert ist. Und wenn man mit all diesen Tests und der Position zufrieden ist, dann wird das Schirmchen freigesetzt, man schraubt die Haltevorrichtung ab und damit ist der Eingriff im Grunde erledigt.
Muss denn für diesen Eingriff das Herz stillgelegt werden mit der Herz-Lungen-Maschine?
Nein, das ist ja keine Operation, sondern das ist ein Kathetereingriff am schlagenden Herzen. Das dauert häufig nur eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und wie gesagt, am schlagenden Herzen, Patient ist sediert, schläft und man hat eben gleichzeitig zum Katheter die Sonde für das Schluckecho in der Speiseröhre.
Was würden Sie denn sagen, wie belastend ist dieser Eingriff für die Patientinnen und Patienten?
Das ist ein sehr wenig belastender Eingriff, den wir ja häufig auch bei älteren Patienten durchführen, weil gerade in dem Kollektiv sind ja zum einen Betroffene mit erhöhtem Blutungsrisiko vorhanden oder aber auch Patienten, bei denen eine sichere Einnahme der Blutverdünner nicht gewährleistet ist oder Patienten mit einer stark eingeschränkten Nierenfunktion, weil die können nicht jede Art von Blutverdünner nehmen. Bestimmte Blutverdünner, die man sonst beim Vorhofflimmern verschreiben kann, die sind nicht zugelassen bei weit fortgeschrittener Nierenschwäche. Und dann müsste man auf Marcumar zurückgehen. Und das ist oft nicht so gewünscht, weil das eine etwas schwierigere medikamentöse Therapie ist. Und es sind eben gerade die Patienten, bei denen wir über einen Vorhofohrverschluss nachdenken, häufig ältere, auch schwerkranke Patienten. Und die können diesen Eingriff aber sehr gut tolerieren.
Sind denn bestimmte Komplikationen möglich bei diesem Eingriff?
Also es gibt nur die üblichen Katheterkomplikationen. Es kann nachbluten, man könnte theoretisch durch den Kompressionsverband eine Thrombose haben, man könnte theoretisch bei der Punktion durch die Vorhofscheidewand oder bei der Manipulation am Herzen eine Blutung in den Herzbeutel verursachen. In sehr seltenen Fällen sitzt so ein Vorhofohr. Verschlusssystem nicht perfekt und arbeitet sich aus dem Vorhofohr heraus, muss dann irgendwo wieder aufgefischt werden. Das ist aber glücklicherweise alles sehr selten. Also schwerwiegende Komplikationen sind bei diesem Eingriff wirklich die absolute Ausnahme.
Auch wenn Sie sagen, Ihre Patientinnen und Patienten sind häufig älter, wie lange dauert es denn, bis Sie nach so einem Eingriff wieder auf die Beine kommen?
Also üblicherweise kann man am nächsten, spätestens am übernächsten Tag nach Hause. Also Patienten schlafen gewissermaßen den Eingriff aus, diese Sedierung oder Kurznarkose, und können aber am selben Tag auch wieder aufstehen. Wir führen üblicherweise am Folgetag noch einmal eine Ultraschallkontrolle von außen durch, also kein Schluckecho, sondern eine normale Herzultraschalluntersuchung von außen. Und in aller Regel werden die Patienten am Folgetag nach dem Eingriff entlassen.
Spüren Sie denn dann eigentlich auch eine Veränderung oder Verbesserung, oder liegt der Vorteil vor allem in der Minimierung des Risikos?
Ganz genau. Was die Patienten nun für sich wahrnehmen, sie brauchen keinen Blutverdünner mehr einzunehmen. Und in der Regel kommen die Patienten ja zu uns, weil sie mit dem Blutverdünner Schwierigkeiten hatten. Blutungen, nicht stillbare Blutungen. Und dann ist man ja häufig in der Zwickmühle. Sie können dann entweder sagen, ich lasse den Blutverdünner weg, dann blutet es nicht mehr, aber dann lebe ich mit einem deutlich erhöhten Schlaganfallrisiko. Oder ich nehme einen Blutverdünner, aber dann habe ich zwar ein geringeres Schlaganfallrisiko, ich blute aber. Und aus dieser Zwickmühle käme man eben raus durch die Implantation so eines Vorhofohrverschlusssystems. Und das ist der Vorteil, den der Patient eben verspürt.
Wie steht es denn um den Erfolg des Vorhofohrverschlusses? Also wie gut gelingt es Ihnen, tatsächlich das Schlaganfallrisiko zu reduzieren?
Also technisch ist das fast immer machbar. Die Erfolgsrate bei der Implantation solcher Vorhofohrverschlusssysteme liegt sicher in der Größenordnung von über 90, 95%. Also, dass man sagt, technisch kann man den Vorhofohrverschluss nicht durchführen, das ist eine Seltenheit. Der Schutz vor Schlaganfällen durch einen Vorhofohrverschluss, der ist in mittlerweile drei Studien untersucht, und ohne jetzt in die Details dieser wissenschaftlichen Arbeiten gehen zu wollen, kann man daraus ableiten, dass der Schutzeffekt dem einer Blutverdünnung vergleichbar ist.
Kann man für diesen Eingriff eigentlich in jedes Krankenhaus gehen, oder ist es sinnvoll, ein spezialisiertes Herzzentrum wie Ihres aufzusuchen?
Und ohne Werbung in eigener Sache betreiben zu wollen, würde ich immer raten, solche Eingriffe in Kliniken vornehmen zu lassen, in denen das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit durchgeführt wird. Das sind jetzt auch für uns keine Eingriffe, die nun mehrfach am Tag gemacht werden, sondern wir hier bei uns machen das einmal die Woche oder so. Und in kleineren Häusern wäre das mit Sicherheit sehr viel seltener. Und wie immer, wenn die Übung fehlt, dann ist das mutmaßlich nicht immer ganz so ideal.
Vielen Dank, Herr Professor Schülz.
Sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.